Kontext mit Wolfgang Ritschel.
Mit der Verbannung ins Homeoffice hat uns die Corona-Pandemie so richtig in die digitale Gesellschaft katapultiert. Wir halten plötzlich Meetings im Wohnzimmer ab, führen Interviews im Wäschekammerl und auch die Lehrer dürfen digital den Kontakt zu ihren Schülern halten. Wir haben uns nur so gewundert, was digital alles möglich ist. Doch wer hat all die Software programmiert und entwickeln lassen? Menschen, männlich und weiß, aus dem Silicon Valley, mit dem Willen zur Macht und einer Verachtung für den Staat. Und die Vorurteile der Tech-Elite sind auch in den Algorithmen der von ihnen vertriebenen Programme und betriebenen Plattformen. Wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert, lautet der Untertitel zu Gisela Schmalz' Buch »Mein fremder Wille«, in dem die Ökonomin und Philosophin Technologien fordert, die uns befreien, statt uns gleichzuschalten. Sie hören Österreich 1 Kontext. In Berlin darf ich nun am Telefon Gisela Schmalz begrüßen.
Guten Tag.
Frau Schmalz, Sie sind Ökonomin und Philosophin und unterrichten als Professorin für strategisches Management und Wirtschaftsethik an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Sie forschen zur globalen Internet-Governance und beschäftigen sich, wenn man es sehr verkürzt, mit den Machtstrukturen in der technologisierten Welt. Um die geht es auch in Ihrem Buch »Mein fremder Wille«, das eben bei Campus erschienen ist. Wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert, so lautet der Untertitel. Und gleich zu Beginn lenken Sie, Frau Schmalz, das Augenmerk auf das Silicon Valley-Biotop, aus dem die meisten Techno-Innovationen kommen. Geschaffen werden diese fast ausschließlich von weißen Männern und einigen mit asiatischem Hintergrund. Es sind, so schreiben Sie, Programme von Männern für Männer. Und aus eben diesem Grund transportieren auch die Algorithmen dieser Programme gesellschaftliche Vorurteile. Was wäre da für Sie denn ein schlagendes Beispiel?
Also erst noch möchte ich noch kurz klar machen, dass Algorithmen eben nicht objektiv sind, sondern subjektiv, weil Menschen sie programmieren müssen. Und wenn hauptsächlich männliche, weiße oder asiatische, also indische und chinesische Männer diese Algorithmen programmieren, dann kommen da deren Werte hinein. Zum Beispiel, wenn man im Zweifel eine Person an einem Kinderwagen sieht und die als weiblich taggt oder eine Person, die eine bestimmte dunkle Hautfarbe hat, als eher dazu neigend, Verbrechen zu begehen.
Jetzt sind nicht nur die programmierenden Arbeitsbienen hauptsächlich Männer, noch deutlicher wird es an der Spitze der Unternehmen. Da trifft man auf Männer, die die Welt erobern wollen und dies auch ganz genau so sagen. Die denken libertär, das heißt wirtschaftsliberal und antistaatlich. Fast alle sind, so schreiben sie, Fans von Ayn Rand, die in ihren Romanen die Tugend des Egoismus propagiert und zwischen wenigen schöpferischen Menschen und vielen lästigen unterscheidet, weil die erstere nur behindern in ihrem Schöpfertum. Und dazu kommt dann meist auch noch eine Prise Transhumanismus dazu, also der Wunsch nach der technischen Verbesserung des Menschen.
Also diese Ayn Rand-Fixierung ist sehr auffällig. Die hat wie so eine Regie-Drehbuch-Vorlage geliefert für die Silicon Valley-Elite. Das sind einsame, kompromisslose Heldenfiguren, die sie kreiert hat, die Unternehmer sind, kapitalistisch, libertär denken. Und sie hat eben diesen ethischen Egoismus definiert in ihren Romanen vor allem, aber auch in ihren Essays. Und die Ayn Rand hätte ihre wahre Freude gehabt an dem Tesla-Chef Elon Musk, gerade jetzt in dieser Epidemiezeit, der ja seine Fabriken in Kalifornien, wo eine Ausgangsbeschränkung herrscht, einfach wieder hochfahren lässt und gegen den Staat wettert und den sogar als faschistisch bezeichnet.
Dann dürfen wir aber bei aller Wichtigkeit des Silicon Valley nicht auf China vergessen. Die chinesische Führung plant in großen, sehr langen Zeiträumen, hat Unmengen an Geld in Universitäten investiert und will mit seinen Programmen auch die Welt erobern. Sie porträtieren, Frau Schmalz, in Ihrem Buch auch die bei uns kaum bekannten Persönlichkeiten der chinesischen Tech-Szene, die ja mit der kommunistischen Partei intensiv verflochten ist.
Die chinesische Tech-Elite hat vor allem an den wunderbaren Hochschulen in China studiert, ja, staatlichen Hochschulen, technologischen Hochschulen. Der Baidu-Chef, der Chef von Tencent oder von ByteDance. Und sie haben vor allem dann für ihre Start-up-Firmen Gelder vom chinesischen Staat bekommen. Also das Venture-Kapital kommt hier von der Regierung. Und natürlich gibt es da eine Verzahnung. Also die können gar nicht anders als mit der Regierung zusammenarbeiten und nach deren politischen Normen agieren. Aber was ich eben für das Buch auch herausgefunden habe, ist die doch sehr enge Verzahnung mit Silicon Valley, also mit den Technologiefirmen an der kalifornischen Ostküste, weil es da einen wissenschaftlichen Transfer und Austausch gibt, einen finanziellen. Also die Venture-Kapital-Szene ist in sich sehr verzahnt. Und eben einen personellen Austausch, ne? Und gerade ist der Disney Plus Chef, also der diesen ganzen Streaming-Kanal aufgebaut hat für Disney, zu TikTok gewechselt. Das ist ein ganz wichtiges Streaming-Portal Chinas, das jetzt in der Corona-Krise wahnwitzigen Zulauf erhalten hat. Also da sieht man, wie die Verzahnung immer enger wird von China und USA in der Tech-Szene.
Ein bisschen unterscheidet sich die Motivation noch, also ein machtpolitisch motiviert in China, wo es um die Etablierung von Normen für ein angestrebtes harmonisches Gleichgewicht geht. Das Konzept der Menschenrechte kennt man in China nicht, schreiben Sie, oder eben wirtschaftlich motiviert wie in den USA. In beiden Fällen aber geht es um mehr als um Kontrolle. Sagen Sie, es geht um Selbstnormierung. Warum, Frau Schmalz, ist das so schwer zu durchschauen und warum machen aus Ihrer Sicht da so viele freiwillig mit?
Es ist etwas anderes, ob Menschen sich unbeobachtet fühlen oder ob sie wissen, dass sie durch Technologien wie zum Beispiel in China durch Kameras oder Temperaturmessgeräte überall im öffentlichen Raum oder eben durch ihre mobilen Geräte überwacht werden. Wenn Menschen das wissen, verhalten sie sich entsprechend den Normen, die sie dahinter glauben. Das ist in China stärker als im Westen oder im Umgang mit westlichen technologischen Geräten. In China agieren Menschen in der Straße, zum Beispiel wenn sie über die Straße gehen und rote Ampel sehen, entsprechend und bleiben stehen und nehmen keinen Kontakt auf, zum Beispiel zu ihrem regimekritischen Kumpel, weil sie wissen, dass sie dann schlechtere Sozialkreditpunkte bekommen. Sie verhalten sich also so, wie die Diktatur und die Normen, die dazugehören, das vorschreiben. Und mein Buch habe ich eigentlich geschrieben, um gegen dieses Sozialkreditsystem und gegen diese Art von zentralistischen, diktatorischen Werten anzuschreiben, um zu sagen, wir müssen aufpassen, dass diese Werte nicht Eingang finden, auch in das westliche Internet.
Nun haben die letzten Monate des Corona-Lockdowns weltweit für einen Digitalisierungsschub gesorgt, auch bei uns an Schulen, an Universitäten und auch im Job. Dank der Digitalisierung sind ja einige Arbeiten möglich, die sonst gar nicht gegangen wären. Unterricht etwa, dann gab es Skype-Meetings, wo man gemeinsam an Dokumenten arbeiten kann. Aber auch dieses Interview hätten wir in analogen Zeiten während eines Lockdowns zumindest nicht in dieser Tonqualität zustande gebracht. Vieles davon, liest man oft, wird bleiben. Es ist ja auch gut für die Umwelt, spart Flugkilometer oder die Autofahrt ins Büro. Beunruhigt Sie, Frau Schmalz, dieser Digitalisierungsschub?
Ich denke, es hat sich nur eine Dynamik, die ich auch in Mein fremder Wille beschrieben habe, beschleunigt. Das war alles längst angelegt. Also, dass wir immer mehr uns verlassen auf Algorithmen, auf technologische Dienste, eben wie Sie sagen, Videoconferencing, Dokumente Sharing. Wir streamen mehr, wir gucken mehr Filme und spielen vielleicht mehr. Und TikTok hat eben totalen Zulauf genommen. Und das nimmt zu. Und während wir aus der epidemiologischen Quarantäne schnell rauskommen, werden wir aus der technologischen Quarantäne nicht mehr so schnell rauskommen.
Nun haben wir ja bereits viele Diskussionen geführt über Tracking und Tracing durch Apps, die einen weiteren Corona-Ausbruch abmildern sollen. Unsere Handys sollen sich bei jedem Kontakt miteinander verbinden, um uns dann zu warnen, sollte einer unserer Kontakte erkrankt sein. Datenschutzbedenken wurden da geäußert, aber es wurde auch davor gewarnt, dass man damit quasi eine Büchse der Pandora öffnen würde. Wenn wir uns einmal für Corona überwachen lassen, dann wird danach sicher etwas anderes kommen. Es werde damit unsere Freiheit massiv bedroht. Wie sehen Sie denn solche Tracking-Apps?
Ich denke, Gesundheit geht vor. Und in Deutschland war man sehr langsam und vorsichtig, weil man erstmal abgeklärt hat, welche Werte man quasi in diese Corona-App, Warn-App, so heißt sie ja, Corona-Warn-App einprogrammieren soll. Und das ist also ein Kontakt-Tracing und die Daten sollen auf dem Mobilgerät verbleiben. Das wird jetzt von SAP und der Telekom hergestellt. die aber eben nicht ohne die Betriebssysteme der Mobilgeräte auskommen. Also sprich von Google und Apple werden die Betriebssysteme verwendet. Das heißt, wir können hier zwar tracen und tracken und die Daten auf den Geräten lassen, aber wir müssen wissen, dass die US-amerikanischen Firmen letztlich mittracen.
Jetzt kann man sein Mobiltelefon aber auch daheim lassen, wenn man nicht getrackt werden will. Der nächste Schritt, von dem Sie auch in Ihrem Buch berichten, sind Implantate, einfache Chips unter der Haut oder auch Gehirn-Maschinen-Schnittstellen. Die Internetgiganten forschen ja mit viel Geld an Dingen, die noch gar nicht ihr Geschäftsfeld sind und mitunter uns jetzt sehr utopisch erscheinen. Das Ziel dahinter, sagen Sie, ist aber stets, dass die Fremdsteuerung von eigenem Willen nicht mehr unterscheidbar ist. Wie weit, Frau Schmalz, sind diese Bemühungen denn aus Ihrer Sicht bereits gediehen?
Also Gesichtserkennung ist ja jetzt schon ein Teil der Geschäftsmodelle der US- oder der chinesischen Tech-Firmen. Also Facebook, Amazon, ByteDance, zu dem TikTok gehört, die forschen daran, beziehungsweise setzen das ja auch ein. Das sind schon laufende Geschäftsmodelle. Und eine Firma wie die von Elon Musk, Neuralink, geht rein in das Geschäftsfeld Gehirnimplantate. Facebook forscht daran und die anderen Firmen auch, Microsoft, IBM. Und damit tun sich natürlich interessante neue Geschäftsfelder auf für die Unternehmen, die daran forschen. Also nicht nur gesundheitsbedingt kann man hier gegen Epilepsie und andere Krankheiten vorgehen, sondern das lässt sich natürlich auch zu bestimmten Manipulationen von Gefühlen, von Denken einsetzen oder im Militär einsetzen. Da sind wahnwitzige Ideen in der Zukunft möglich umzusetzen.
Nun verlangen Sie aber nicht, dass man all diese technischen Errungenschaften von sich weist und zum Einsiedler wird, sondern Sie fordern Technologien, die uns befreien, statt uns gleichzuschalten, also europäische Entwicklungen. Zugleich beschreiben Sie die Risikokapitalszene, die eben mit dem Silicon Valley, aber auch mit der chinesischen Szene verschmolzen ist und die diese libertären Ideale auch verbreiten. Wer könnte die Entwicklung solcher befreiender Technologien denn finanzieren und hätten die überhaupt noch eine Chance gegen die mittlerweile etablierten Fast-Monopole mit ihrer Fülle an Patenten aus dem Silicon Valley?
Ja, es ist natürlich sehr schwer, dass Europa da jetzt nachzieht, weil 20 Jahre verschenkt worden sind. Aber wenn dann ein Zuckerberg, Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, mit dem europäischen Kommissar Thierry Breton telefoniert, um ihm zu sagen, wir müssen westliche Werte erhalten im Internet, dann ist das ein guter Ansatz. Weil natürlich hat jemand wie Mark Zuckerberg Angst vor der chinesischen Konkurrenz, aber das spielt uns auch als Europäern in die Karten, weil wir wahrscheinlich eben auch kein undemokratisches, zentralistisch gesteuertes Internet haben wollen. Und wenn wir das haben wollen, dann müssen wir eine große Diskussion mit den westlichen, sprich US-amerikanischen Tech-Vertretern führen, um zu einer gemeinsamen Idee zu kommen, wie wir ein westliches, also sprich demokratisches, freiheitliches Internet bewahren und Technologien bewahren, die Menschen dazu herausfordern, ihre Freiheit auch zu nutzen, eben gerade nicht abhängig zu werden und im vorauseilenden Gehorsam Technologien zu benutzen und ihr Leben demnach auszurichten. Also ich sehe die Chance an Diskussionen zwischen US-amerikanischen und europäischen Regierungen und Tech-Unternehmen und natürlich vor allem Start-up-Unternehmen, die hoffentlich finanziert werden aus Europa selbst, sowohl von staatlicher Seite als auch von Venture-Kapitalgebern, aber eben auch von Venture-Kapital aus aller Welt.
Das heißt, Sie sind durchaus optimistisch.
Ich hoffe, neutral zu sein. Ich versuche nur Vorschläge zu machen, Ansätze zu liefern, wie man weitermachen kann. Ich weigere mich, schwarz zu sehen.
Mein fremder Wille. Wie wir uns freiwillig unterwerfen und die Tech-Elite kassiert. Dieses Buch von Gisela Schmalz ist im Campus Verlag erschienen.